sun WordPress on niin hidas, että se tarvitsee 2 cache-plugaria.
Das war Finnish.
Hallo und herzlich willkommen zum WP Sofa, ein WordPress-Podcast.
Hast du gehört, ja. Hallo und herzlich willkommen zum WP Sofa, Folge 51.
Einen wunderschönen guten Tag.
Herr Wagner, ich sehe Sie hier vor mir sitzen.
Das ist sehr ungewöhnlich.
Wir sind immer noch auf dem WordCamp Europa 2019, haben wir vorhin gelernt vom Werner, dass das nicht Europe heißt.
Nicht, dass es nicht EU heißt.
Nicht, genau. Dass es nicht EU heißt,
ja,
sondern
das weltoffen. Das schmerzhaft feststellen müssen, auch wenn es jetzt hier EU das Kürzel ist, aber es ist nicht die EU gemeint, es ist Europa gemeint.
Okay. Wir melden uns jetzt hier nochmal zurück, nachdem wir unsere Safari-Folge erfolgreich, man könnte meinen, wir waren betrunken, war aber in der Tat nicht so, es war einfach nur sehr spät. Und wir haben ja dort auch am Ende, wer das bis dahin gehört hat, angekündigt, dass wir noch Interviews geführt haben, die durchaus mehr Sinn und Gehalt haben als diese Safari. Das wollen wir jetzt mit dieser Folge nachholen. Und nicht um die Zahl der Folgen einfach hochzutreiben, sondern um unseren Informationsgehalt auch wieder um etwas gerecht zu werden.
Die Qualität, die schrauben wir jetzt mal wieder schön nach oben.
Ja, ich muss die ganze Zeit lachen, weil ich dich sonst nicht sehe dabei.
Ja, sonst siehst du mich doch eigentlich ja auf dem Display.
Ich weiß, ja, guck ich ja nicht hin.
Achso, du guckst immer weg. Ich mach's mal so
Bildschirm aus. Ich lege dann immer den Redaktionsplan über die Gesichter.
Ja, das macht durchaus Sinn, auf jeden Fall. Da muss nicht immer die ganze Zeit lachen, ne?
Das ist genau. Schön. Ja, was haben wir denn jetzt vor mit dieser angefangenen Folge?
Ja, wir haben gleich mehrere Sachen. Wir sind nämlich fleißig durch die Gegend gelaufen und wir haben unter anderem mit Bernhard Kau gesprochen. Bernhard Kau ist derjenige, der Local Lead für das WordCamp Europe in Berlin. Und der ist vom Prinzip her maßgeblich mit dafür verantwortlich, dass das Ganze dieses Mal in Berlin stattgefunden hat. Letztes Mal hat das ja dann auch unter anderem in Belgrad und in Wien und in Paris stattgefunden. Und jetzt haben wir uns mit ihm ein wenig unterhalten und ihm ein bisschen so gefragt zur Planung und so weiter, was das WordCamp in Berlin angeht. Das Ganze hier findet im Estrel Hotel in Berlin in der Nähe von, ist das schon Neukölln? Ich weiß es gar nicht. Oder in der Nähe von Neukölln.
Sonnenallee Neukölln, ja. Ja, die Grenzstraße.
Genau, in einem riesengroßen Hotel statt. Und
Aber wusstest du eigentlich oder kannst du dich daran erinnern, dass wir auf dem Berliner WordCamp 2017, da hat der Bernhard auf dem gekaperten Sofa, was wir da durch mehrere Räume getragen haben, um eine Live-Session aufzunehmen.
Stimmt.
Mit Hans Helge noch zusammen, da hat er das angekündigt, dass es in 2019 ein WordCamp Europa in Berlin geben wird.
Hat er das da schon gemacht?
Da hat er das auf dem Sofa, auf dem WP-Sofa angekündigt. Also wenn wir jetzt im Archiv graben würden, dann würden wir da diese Folge finden. Oder der Hörer kramt vielleicht auch im Archiv und schaut sich diese Folge an. Die war sogar, glaube ich, sogar auf WordPress-TV gelandet.
Stimmt, die hatten wir tatsächlich aufgenommen, genau.
Naja, dann Kopf in den Nacken, mach mal das Interview an.
Alles klar. Wir sind hier zusammen mit Bernhard Kau und der Bernhard, der hat das Ganze hier, glaube ich, ins Leben gerufen. Wie ist denn das eigentlich dazu gekommen, dass ihr euch darum beworben habt, um das WordCamp EU?
Das ist schon mal die erste Korrektur, es ist nicht das WordCamp EU, das ist WordCamp Europe. Weil wir waren zum Beispiel letztes Jahr in Serbien, was nicht die EU ist, also wir mögen auch unsere britischen Freunde, egal was passiert. Also das WordCamp Europe, genau, es ist jährliche Klassentreffen aller europäischen Communities und das ist jetzt zum 7. Mal und dieses Jahr ist es in Berlin und ja, die Idee dazu kam schon relativ früh. Ich glaube, wir haben uns für 2016 schon mal beworben, da ist es dann Wien geworden und damals hatten wir, also das war dann glaube ich 2014, dass wir uns zuerst beworben hatten und dann 2015 haben wir beschlossen, wir gehen es nochmal an, haben uns dann 2 Jahre darauf vorbereitet, das wirklich zu machen. Und dann haben wir uns im letzten Jahr im Februar beworben und wurden dann auch angenommen. Und deswegen sind heute ungefähr 3000 Leute hier.
Okay. War das sehr viel Arbeit für euer Local-Team oder ging das einigermaßen? Weil normalerweise besteht das ja auch so ein International-Team noch mit. Und wie viel wart ihr überhaupt?
Also wir sind insgesamt 10 verschiedene Teams. Jedes Team hat ein Team-Lead. Dann gibt es nochmal einen Global-Lead, der über allem drüber steckt. Das ist Milan, der letztes Jahr der Local-Lead in Serbien war. Und insgesamt sind wir, glaube ich, aktuell 65 Organizer. Und das Local-Team besteht aus 8 Menschen. Also ein sehr großes Team. Und natürlich gab es sehr, sehr viel Arbeit zu tun, aber es war immer so in Phasen. Also natürlich die letzten 2 Wochen waren sehr heftig und auch hier direkt vor Ort gibt es immer wieder Dinge, die kommuniziert werden müssen, zusammen mit unserer Venue, wo das Ganze stattfindet. Dann fehlt noch irgendwo Tisch oder man braucht noch irgendwie Druckerpapier oder sonst was. Also so Kleinigkeiten, aber die eben vor Ort dann von einem deutschsprachigen Team gelöst werden müssen und dafür ist das Local Team hauptsächlich da. Also jedes Jahr ist das Local Team immer aus dem Land und spricht auch die Sprache und genau. Das okay. Internationale Team ist wirklich sehr interessant.
Also das letzte Mal, als wir mit dir gesprochen haben, da hast du das WordCamp Berlin gemacht. Also bist du da ja auch schon mal irgendwie aktiv gewesen, bei den normalen WordCamps, bei den etwas kleineren, sagen wir mal so. Und wie ist denn der Unterschied jetzt dazu, wenn man so vom Team her ausgeht?
Ja genau, das letzte Mal, als wir uns gesprochen haben, war 2017 auf dem WordCamp Berlin. Da war ich der Lead-Organizer für das lokale WordCamp. Da waren wir mal zum Vergleich 5 Organizer für ungefähr 250 Attendees und jetzt sind wir 65 Organizer für 3000 Attendees. Also man merkt, es sind nicht nur irgendwie 10-mal so viel, sondern man braucht sehr, sehr viel mehr, weil man einfach ganz andere Dimensionen managen muss. Also wenn man irgendwie eine Venue für 3000 Menschen finden will oder Catering für 3000 Menschen oder allein die Logistik für Sponsoren, die in so einer riesen Messehalle dann Stände aufbauen, ist ganz was anderes, als wenn da irgendwie jeder Sponsor mit seinem kleinen VW-Bus kommt und die Sachen mit hat. Also das sind ganz andere Fragestellungen, die man da hat und natürlich viel mehr Aufwand. Und wir organisieren dieses Camp insgesamt 10 Monate. Das heißt, jetzt nach dem WordCamp Rio machen wir 2 Monate Pause. Dann gibt es dann den Call for Organizers. Das heißt, man kann sich bewerben, beim Organisationsteam mitmachen zu wollen. Und dann entscheiden wir im August, wer in das neue Team aufgenommen wird, wer welche Rolle bekommt, wo passt welche Person am besten von den Fähigkeiten herein. Und dann fangen wir Anfang September an mit Organisation und dann geht es wieder bis Anfang Juni nächsten Jahres, wenn dann das nächste WordCamp Europe stattfindet.
Okay. Für den normalen Besucher, was ist für mich als Besucher jetzt der Unterschied von einem normalen WordCamp, wie sag ich mal ein WordCamp Köln, zu einem WordCamp EU eigentlich?
Also die Unterschiede sind neben der Dimension auch das Angebot an Vorträgen und generell an Inhalten. Also wir haben dieses Jahr zum ersten Mal 3 Tracks, wir haben parallel 3 Workshops, wir haben ein Wellness at WordCamp Europe und wir haben das WPKW. Also es gibt sehr, sehr viele Dinge parallel, die stattfinden. Und auch die Speaker, die zum Beispiel vor Ort sind, sind nicht nur irgendwie aus der deutschen Community oder europäischen Communities, die nah angegliedert sind, sondern wirklich aus der internationalen Community. Also wir haben von aus den USA, aus Asien, aus Afrika, von überall her Speaker, die dabei sind. Und eben auch Speaker, die man sonst eher nicht auf einem europäischen WordCamp findet, die vielleicht auch ganz andere Themen und ganz andere Eindrücke einbringen, als das jetzt vielleicht eine eher deutsche lokale Community machen würde. Und dann mit Matt Malenweg, einem der Co-Founder von WordPress, natürlich auch jemanden, der zur näheren Zukunft von WordPress einfach Einblicke geben kann oder der so im globalen Fragen beantworten kann, die man vielleicht in einem lokalen WordCamp gar nicht beantworten kann, weil niemand da ist, der so diesen großen Überblick hat.
Von der Größenordnung her, wie groß ist denn so ein WordCamp Europe eigentlich oder wie viele Leute sind eigentlich hier?
Also wie gesagt, ich hatte ja gesagt, dass wir ungefähr 3000 vor Ort haben. Wir haben über 3200 Tickets verkauft für das WordCamp. Wir hatten 600 Tickets verkauft für den Contributor Day. Das war auch jeweils das Maximum, weil wir konnten einfach nicht mehr Leute reinlassen. Also es war auch zum ersten Mal, dass ein WordCamp Europe ausverkauft war. Und wir hatten letztes Jahr in Serbien, glaube ich, 2400 Tickets verkauft. Also wir haben über 40% mehr Tickets verkauft und mussten dann stoppen. Das ist wirklich riesig groß. Der internationale Durchschnitt für WordCamps liegt bei 70. Also in Deutschland haben wir ja so ungefähr 250, 300 Attendees. International ist 70 der Schnitt für ein WordCamp. Also es gibt auch WordCamps, da sind nur 20 oder 30 Leute da. Das ist schon von der Dimension ganz was anderes.
Du hast gerade gesagt, bei 3000 habt ihr einen Cut gemacht bei Tickets.
Ja.
Und 40% mehr, was denkst du, wäre die Maximalzahl, die so ein WordCamp überhaupt erreichen könnte? Wenn es an der richtigen Stelle, zur richtigen Zeit...
Ich glaube, wir sind in der zur richtigen Zeit. Also ich hatte ganz ehrlich mit 2.500 gehofft an verkauften Tickets und mir gewünscht, dass vielleicht sogar 2.500 da sind. Ich hätte niemals gedacht, dass wir über 3.000 Tickets verkaufen. Was auch ganz toll war, wir haben 150 Micro-Sponsor-Tickets verkauft. Also ein reguläres Ticket kostet 50 Euro seit diesem Jahr. Das Micro-Sponsor-Ticket kostet 150 Euro. Der Teilnehmer bekommt exakt das Gleiche. Und er gibt einfach nur mehr, um den Kostenbeitrag zu stemmen. Und das ist auch so einer der Gründe, warum wir nicht viel mehr nehmen können. Weil jeder Attendee sehr viel mehr Kosten produziert, als wir durch Tickets einnehmen. Also ungefähr 85% der Gesamtkosten werden durch Sponsoren getragen und jeder zusätzliche Teilnehmer kostet uns Geld, weil er eben für sein Ticket nicht so viel bezahlt. Und irgendwann muss man dann auch Schluss machen und auch das Catering ist nur für so und so viele Menschen ausgelegt und die Räume. Also wenn wir das ganze Estrel bespielen würden, hätten wir auch 5.000 Leute reingekriegt, aber...
Die Frage ist, hättet ihr 5.000 Tickets verkaufen können? Aber
Ich glaube, 3.500 wäre wahrscheinlich so das Maximum gewesen, was weggegangen wäre. Also wir hätten jetzt keine 4.000 Tickets verkauft, das glaube ich nicht. Wir waren erst vor 2 Wochen ausverkauft, also ich glaube, mehr als 3.500 hätten wir auch nicht verkauft.
Ist schon eine Menge. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich höre so ein bisschen deine Euphorie, wenn du über die 3.000 sprichst. Was macht das mit dir?
Es ist erstmal beeindruckend. Also ich wusste, dass Berlin ein Riesenmagnet sein wird, dass ganz, ganz viele Menschen nach Berlin wollen. Aber dass es so viele sein werden, hätte ich wirklich nicht gedacht. Also es macht einen echt stolz. Und auch um die ganze Leistung, dass man überhaupt so ein Event auf die Beine stellen kann. Wir sind alle Volunteers, also alle 65 Organizer werden nicht dafür bezahlt, dass sie das machen. Wir haben alle einen ganz normalen Job oder sind Freelancer und machen das irgendwie, also ich zum Beispiel nach Feierabend, nach meinem 40-Stunden-Job oder am Wochenende. Oder ich habe mir jetzt die letzten 1,5 Wochen eben mehr Zeit genommen, habe dann irgendwie nur einen halben Tag gearbeitet oder diese Woche komplett Urlaub gemacht. Und dass so ein Team so ein Event auf die Beine stellen kann, das ist schon Wahnsinn.
Das ist auf jeden Fall Respekt. Wie viel Zeit hast du investiert persönlich? Würde mich noch interessieren, in Stunden vielleicht oder Minuten, wollen wir es jetzt nicht übertreiben.
Ich habe die erste Woche angefangen zu tracken und habe dann aufgehört, weil ich will es irgendwie gar nicht wissen. Also es sind hunderte Stunden, aber so. Ich kann dir jetzt keine Zahlen nennen. Also ich würde mal sagen, gefühlt im Schnitt pro Tag 2 Stunden. Es gab natürlich Tage, da habe ich irgendwie 10 Stunden noch dran gesessen an irgendwelchen schwierigen Themen. Es gab auch mal Sachen, da hat man nur eine halbe Stunde irgendwie auf Slack kommuniziert. Aber ich würde mal sagen, im Schnitt waren es bestimmt schon 2 Stunden pro Tag über die letzten 10 Monate.
Okay. Weißt du, wie viele Nationen jetzt tatsächlich da sind? Also nicht, wir haben ja bestimmt nicht nur Teilnehmer aus Europa,
ja,
weil wir Europa sind, sondern...
Ich hatte vor 2 Wochen mal nachgeguckt, da hatten wir 98 verschiedene Nationen. Und wenn man überlegt, dass in der UN, ich glaube, 193 Mitgliedstaaten sind, kann man sagen, die halbe Welt ist in Berlin. Oder mehr als die halbe Welt. Also es ist schon Wahnsinn. Also es ist bei weitem kein WordCamp Europe mehr. Es ist wirklich das Größte international.
Wobei es ja, glaube ich, noch hätte ein paar mehr sein können. Aber es gibt ja immer wieder so Visa-Schwierigkeiten, wie ich mitbekommen habe, dass einige Leute nicht teilnehmen konnten.
Ja, ich glaube, für die Anzahl der Nationen war das kein großes Thema. Aber es war natürlich um jeden einzelnen Fall sehr, sehr schade. Wir hatten sehr, sehr viel in der Hinsicht getan, weil wir schon in Paris damals Probleme damit hatten. Es gab ein automatisiertes Formular, mit dem man sich eine persönliche Einladung ausstellen konnte, die die Sachen erleichtern sollten. Es gab von mir als lokalen Lead-Organizer persönliche Empfehlungsschreiben mit eigener Unterschrift. Und vor 4 Tagen mussten wir erfahren, dass eine Speakerin aus Kenia nicht kommen konnte, weil ihr Visum abgelehnt wurde. Und das war irgendwie ein Prozess, der ging über 6 Wochen und dann kriegt man mit, dass dann das Visum nicht genehmigt wurde aus ganz komischen Gründen. Also es ist wirklich schlimm, wie schwierig es für manche ist, an so einem Event teilzunehmen, aus den komischsten Gründen. Und wir können immer nur versuchen, besser zu werden, aus den Fehlern zu lernen. Wir werden wahrscheinlich im nächsten Jahr einfach sehr viel früher auch proaktiv auf die Botschaften im Ausland schon zugehen und sie über das Event informieren, um dadurch vielleicht noch mehr Möglichkeiten zu geben, dass ein Visa dann auch erfolgreich ist.
Du sagst gerade wir, du bist ja eigentlich vom Local Team, das heißt, es geht nächstes Jahr für dich weiter, oder?
Ja, also es gibt so eine ungeschriebene Tradition, dass immer der Local Lead eines Jahres dann der Global Lead im nächsten Jahr wird. Also Milan, der dieses Jahr Global Lead ist, war letztes Jahr Local Lead in Belgrad. Und diese Tradition wird auch ungefähr so weitergeführt. Allerdings mache ich das nicht alleine, sondern wir sind ein Team von 3 Global Lead Organizern. Wir haben nämlich auch festgestellt, dass die Organisation sich auf 3 große Bereiche ausstreckt. Das eine ist Logistik, das andere ist Budget und das dritte ist Kommunikation. Und das sind genau die 3 Stärken von diesen Global Leads. Also ich werde die Logistik übernehmen, weil ich damit sehr viel zu tun hatte als Local Lead. Logistik ist dann aber auch sowas wie zum Beispiel Attendee-Service, zum Teil auch Community. Und Budget macht der Sponsors-Teamlead von diesem Jahr und die Kommunikation macht der Communication-Teamlead Tess. Und genau, wir sind dann so ein ganz gutes Gespann von drei Menschen, die sich dann um die globale Organisation kümmern. Und uns zur Seite gestellt ist dann natürlich der neue Local-Lead von nächstem Jahr, der eben das lokale Team leitet. Also wir sind im Grunde ein Führungsteam aus vier Menschen.
Nochmal kurz für die, die das nicht verstehen. Das Global, was organisiert das eigentlich, das Global Team?
Also der Global Lead war im Grunde der den Gesamtplan im Blick hatte.
Ja, also für welches Camp? Für ein Europe-Camp oder ein bestimmtes Camp oder für das US-Camp? Oder es gibt ja kein WordCamp Global.
Immer nur für jeweils ein WordCamp Europe. Also der Local Lead ist der vor Ort zum Beispiel mit der Venue und dem Catering und sonst was zu tun hat. Das ist so einer der beiden Hauptverantwortlichen. Und der Global Lead ist im Grunde so der Manager der Manager. Also jedes dieser 10 Teams hat einen Teamlead, leitet sein eigenes Team. Ich bin der Teamlead des lokalen Teams. Und der Global Lead ist so als Schnittstelle da, um zu gucken, dass in allen Teams irgendwie ein einheitliches Event nachher rauskommt, damit nicht das eine Team ganz was anderes macht als das andere Team. Dazu hatten wir auch zum Beispiel wöchentliche Meetings, in denen dann alle Teamleads plus der Global Leads zusammensaßen. Und der Global Lead ist auch am Ende fürs Budget verantwortlich. Das heißt, ich habe zwar mich damals beworben mit einem Budget, aber wenn dann irgendwie eine neue Ausgabe ist, wir haben zum Beispiel einen dritten Track, dann irgendwann später entschieden, dass wir den haben wollen. Dafür muss natürlich Budget da sein, da muss man ein bisschen umplanen. Das ist dann so eine Aufgabe des Global Leads, das mit der WordPress Foundation, also mit dem WordPress Community Support abzuklären, der das offiziell auch organisiert als Entity. Und das ist halt so eine Aufgabe vom Global Lead. Oder wenn es irgendwie Probleme und Sorgen und Nöte in irgendwelchen Teams gibt oder wenn irgendein Organizer aus der Organisation aussteigen will oder irgendwo Hilfe braucht, das ist dann eine Aufgabe, die der Global Lead übernimmt. Das ist dann nicht unbedingt an dem Teamlead des einzelnen Teams, sondern dafür gibt es einen Global Lead, der so ein bisschen das Management außenrum machen kann. Aber eben nur für das WordCamp Europe und auch nur für dieses eine und nächstes Jahr gibt es anders. Das heißt, er hat nicht was mit der globalen Organisation aller WordCamps auf der Welt zu tun. Das ist nur für uns so der Global Lead, die Bezeichnung für den, der oben drüber steht.
Ich wollte mal auf die Sachen kommen, die sich dieses Jahr ein bisschen geändert haben. Ich habe in einer E-Mail da mal gelesen, ihr achtet besonders auf Nachhaltigkeit. Ich finde, das ist klasse, nachdem das in den vergangenen Jahren ein bisschen ausgeartet ist. Hier hat man wieder entdeckt, dass es Besteck gibt und Teller und keine Papiertüten. Das fand ich echt klasse. Und was hat sich dieses Jahr geändert?
Also wir haben sehr, sehr großen Wert darauf gelegt und hatten zum Glück auch mit unseren ganzen Venues Glück, dass sie selbst darauf Wert legen. Also wir sind hier im Estrel Hotel und Kongresscenter. Und die haben selbst ein eigenes Team intern zur Vermeidung von Müll. Es gibt Dinge, da kann man keinen Müll vermeiden. Es gibt Dinge, da kann man versuchen, Müll so gut wie möglich einzusparen oder zu recyceln. Es gibt zum Beispiel einen Kompromiss, den wir eingehen mussten. Wir haben am Anfang ein Salatbuffet geplant. Aber da wir auf 3000 Menschen gewachsen sind, gab es einfach nicht genug Fläche, ein Salatbuffet aufzubauen. Das heißt, der Salat ist zum Beispiel in Plastikbechern verpackt. Das hat aber auch Hygiene Gründe. Also man darf die einfach nicht so offen frischen Salat ausgeben. Das ist ein Kompromiss, den mussten wir leider eingehen. Das heißt, da wird ein bisschen Müll produziert, der dann aber entsprechend recycelt wird. Das Essen zum Beispiel wird über Refood weiterverarbeitet. Also entweder, wenn es noch weiter gegessen werden kann, zum Beispiel an die Tafeln gespendet oder eben entsprechend essensmäßig recycelt. Also wir versuchen ganz, ganz viel nachhaltig zu machen. Und uns war halt auch wichtig, dass wir richtige Tassen haben für einen Kaffee und nicht irgendwie Pappbecher, die dann ständig irgendwie in Mülltonnen landen oder sonstiges. Zum Beispiel auch diese ganzen Banner, die überall in der Venue hängen, da haben wir auch schon eine Idee, wie wir die weiterverarbeiten und dafür sogar zum Beispiel für dieses DonateWC-Projekt noch ein bisschen Geld vielleicht bekommen können, indem wir diese Banner einem zweiten Zweck zuweisen und die dann verkaufen und den Erlös dann zum Beispiel spenden. Also es gibt ganz, ganz viele Ideen, wie man Nachhaltigkeit herstellen kann.
Bei den Bannern würde mich noch interessieren, also die sind ja mit thematisch bedruckt, Track 3 zum Beispiel steht drauf. Ja. Wie vernetzen wir mit dir weiter?
Also die Idee dazu hatte ich von einem Yoast Camp, war das glaube ich. Die hatten so einen riesengroßen Banner und haben daraus dann nachher Taschen gemacht. Ach so. Und ich habe jemanden bei mir im Local Team, der einen Freund hat, der genau sowas macht. Und das haben wir uns mal angesehen und wir können wahrscheinlich ungefähr 150 Taschen produzieren aus diesen ganzen Bannern, die wir verteilt haben. Und die Produktionskosten werden dann auch von der Foundation vom Gesamtbudget gedeckt. Mhm. Und wie wir das jetzt genau machen, wissen wir noch nicht, aber wahrscheinlich werden wir es irgendwie verkaufen oder versteigern und dann den Erlös einfach spenden.
Wie bekommt der Teilnehmer das mit, dass das dann soweit ist?
Naja, dafür haben wir ein super Communication-Team, die auf Social Media sehr, sehr aktiv sind. Und wir haben natürlich auch die lokalen Communities, die dafür Werbung machen können. Also ich gehe fest davon aus, dass wir die Taschen irgendwie so als super Souvenir dann noch loskriegen. Also wenn wir so.
Ja, bin ich mir auch ziemlich sicher. Ja, gute Idee.
Was gab es sonst noch für Neuerungen hier außer der Nachhaltigkeit?
Also die große Neuerung zum Beispiel inhaltlich war dieses Wellness at WCEU. Das hat man zum ersten Mal und es wird auch super angenommen. Ich habe gehört, gestern zum Beispiel bei der Yoga-Session gab es eine riesenlange Schlange oder auch es gab eine Mindfulness-Session. Da waren auch sehr, sehr viele Leute und die haben dann auf dem Boden gesessen und mitgemacht. Also das wurde richtig gut angenommen. Wir waren ein bisschen skeptisch, wie stark das angenommen wird. Vielleicht nachher nur 3 Leute Yoga machen, aber es ist wirklich ein Ding, was ganz, ganz viele toll fanden. Das werden wir nächstes Jahr auf jeden Fall wieder machen und dann gleich mal einplanen, dass wir einfach mehr Platz haben oder mehr Sessions davon anbieten.
Okay. Für dich neu war es auch, glaube ich, mal auf einer derart großen Bühne zu stehen. Wie war's?
Nee, das erste Mal auf so einer großen Bühne stand ich ja letztes Mal, als ich dann angekündigt wurde als der neue Local Lead fürs nächste Jahr. Damals war ich noch sehr viel nervöser, aber es geht. Also eine halbe Stunde vorher hat man so ein bisschen Lampenfieber, aber das geht dann schon. Jetzt in ein paar Stunden muss ich ja dann nochmal auf die Bühne für die Closing Remarks und dann auch ankündigen, wo wir nächstes Jahr sind. Und das wird bestimmt auch nochmal ein bisschen aufregend, aber man wächst mit der Zeit rein.
Das wäre auch meine nächste Frage. Wo ist es denn nächstes Jahr?
Ja doch, also da dieser Podcast ja nicht veröffentlicht wird, bevor ich
vielleicht laden wir den ja gleich hoch.
Announced habe, dann seid ihr gut, das glaube ich nicht ganz. Ich kann es euch jetzt ganz exklusiv verraten. Wir werden nächstes Jahr nach Porto gehen, nach Portugal. Was mich auch besonders freut, weil ich noch nie in Portugal war. Und ja, der neue Local Lead ist auch aktuell bei uns im Organisationsteam und wir konnten ihn auch schon kennenlernen und ja, nächstes Jahr dann also Portugal.
Jetzt noch eine spannende Frage. Was ist so richtig schiefgelaufen?
Also aus meiner Sicht so richtig schiefgelaufen ist die Logistik. Da hatten wir Riesenprobleme mit dem Logistikdienstleister, den wir genommen haben. Die Kommunikation war teilweise gar nicht gegeben, also der war nicht zu erreichen. Und das hat uns als Organisationsteam viele Probleme bereitet, aber auch unseren Sponsoren. Also zum Beispiel die ganzen Banner, die Lanyards, die hingen irgendwo fest und wurden nicht zugestellt. Die Lanyards kamen ja zum Beispiel am Contributor Day irgendwie aus dem 10.
Warte mal kurz, wenn ich dich unterbreche. Lanyards.
Für die, ach ja, Lanyards, die das nicht genau. Sehen, das sind die blauen Bänder, die wir alle umhängen haben, an dem unser Namensschild hängt. Genau, so ein Schlüsselband. Okay. Das war zum Beispiel so ein großes Problem. Und es gibt Sponsoren, die haben zum Beispiel irgendwie 50% ihrer Pakete nicht bekommen. Und ja, das war sehr, sehr ärgerlich. Und da liegt die Schuld ganz klar beim Logistikpartner, der einfach nicht gut kommuniziert hat. Aber mit den Erkenntnissen, die ich jetzt gewonnen habe, habe ich dann einfach gemerkt, wir brauchen nächstes Jahr jemanden, der sich um Logistik kümmert. Und da ich gemerkt habe, das muss jemand sein, der auch einen großen Überblick hat, habe ich gesagt, das wird meine Rolle als Global Lead sein, mich um die Logistik zu kümmern. Weil wenn wir sehr früh mit unseren Sponsoren kommunizieren, was bei der Logistik zu beachten ist, können wir ganz viele Probleme von denen, die wir dieses Jahr hatten, von vornherein vermeiden. Und auch die Logistikpartner sehr viel früher einbinden, um sicherzustellen, dass dann auch zu dem Event die Sachen da sind. Also es gab teilweise noch Lieferungen, die gestern dann erst angekommen sind, die wir dann irgendwie weitergeleitet haben, über andere Logistikpartner haben zustellen lassen, aus dem Zoll ausgelöst. Das war ein riesengroßes Thema und das kann man vermeiden, wenn man einfach früher damit anfängt. Aber abgesehen davon gab es jetzt keine so großen Sachen.
Was war denn dein persönliches Highlight auf dem WordCamp EU? Also, Entschuldigung, WordCamp Europe.
Alles gut, die Diskussion hat man uns im Orga-Team, so heißt das jetzt eigentlich WCU, WordCamp EU, WordCamp Europe. Darf das überhaupt in Land XY sein? Also, nee, es ist ein WordCamp Europe. Also mein Highlight war zum einen eine Q&A-Session mit Matt, so die Reaktion von Kaspar auf eine der Fragen, das fand ich total geil.
Die erste.
Genau, da hat er super reagiert, absolut richtig. Aber so das Highlight vom Inhalt her, ich konnte leider ganz, ganz wenig sehen, aber ich war gerade eben in dem Lightning Talk von Marcel Bootsmann, der ja 718 Kilometer aus den Niederlanden nach Berlin gelaufen ist zum WordCamp Europe und hat da einen Lightning Talk gegeben über seine Geschichte und was er nicht wusste, wir haben für ihn einen Community Wappu erstellt und ihm den so als Achievement überreicht und auch mit ein paar Stickern. Und er hat für dieses Projekt DonateWC gesammelt, was es Menschen ermöglicht, die nicht finanziell in der Lage sind, zum Beispiel zu einem WordCamp Europe oder WordCamp US zu reisen, die Unterkunft und die Anreise und so weiter zu bezahlen, wenn sie zum Beispiel da einen Vortrag halten. Das fand ich so ein richtiges Highlight, weil das einfach eine tolle Session war. Und genau sowas gehört in WordCamp Europe. Also einfach diese anderen Arten von Talks. Also irgendwie tolle Entwickler und Design und sonst was Talks sind auch toll, aber genau solche Talks von Menschen aus der Community, das ist so das Besondere und das freut mich immer.
Okay. Eine letzte Frage noch. Das WordCamp ist bald vorbei. Was machst du als erstes nach dem WordCamp?
Ich weiß nicht genau, wann du sagst vorbei. Also zuerst kommt dann noch die Afterparty. Also wenn du das noch mitzählst, dann mache ich die. Und dann haben wir morgen um 11 mit allen Organisern, die noch da sind, einen Brunch. Da werden dann genug gefrühstückt. Und dann geht es leider am Montag schon wieder los im Büro. Ich habe, glaube ich, um 9 Uhr den ersten Termin. Also es geht direkt wieder weiter und ja. Aber dann erstmal 2 Monate Pause von der Orga-Arbeit und dann gucken wir mal, wer sich beworben hat als Organizer und dann geht es wieder los.
Alles klar, ja, dann bedanke ich mich für deine Zeit. Du musst jetzt auch los. Und ja, dann wünsche ich noch ein gutes WordCamp und vielen Dank für alles.
Ja, euch schon auch viel Spaß. Alles klar. Ciao.
Ja, das war das Interview mit Bernhard und ja, wir sind da dann, wir haben ja unsere schöne Safari gemacht. Und sind dann da die ganze Zeit durch diese riesengroße Halle mit den ganzen Messeständen gelaufen. Es sieht ja, ist ja echt wie so eine kleine Messe mittlerweile, ne?
Es war eine richtige Messe. Also das kennt man von den lokalen kleinen WordCamps, die also lokal jetzt in einem Land stattfinden. Bilibim. Da kennt man das ja so, dass dann halt so eine Ecke mit Sponsoren ist, wo die da einen Tisch hinstehen haben oder auch mal ein bisschen ausgeholt einen Stand von 2x2 Meter haben. Aber hier war das, war schön, das war schon eine volle Halle mit, weiß ich gar nicht, ich habe gar nicht gezählt, wie viele Stände, aber
20 Stück bestimmt.
Ja, also alles, was irgendwie größeren Namen hat in der WordPress-Szene, hauptsächlich Hoster.
Wer da mitzählen möchte, der muss einfach nur mal sich die Folge von gestern anhören.
Die Safari. Ja, aber war also gut organisiert und das hat Bernhard auch im Gespräch, was ich sehr, sehr interessant fand, mit der Nachhaltigkeit, dass man halt versucht hat, so wenig Müll wie möglich zu produzieren und dann entsprechend die Banner weiter zu verwerten in Form von Taschen.
Ja, mich wundert, dass das die WordCamps früher noch überhaupt gar nicht auf dem Schirm hatten, diese Nachhaltigkeit halt. Also wenn ich mir überlege, teilweise die Mülleimer oder halt in Wien war das wirklich so extrem. Die haben also dann da auch den Fehler gemacht, den Müll nicht gleich irgendwie zu verpacken und abzuholen, irgendwo hinzubringen, sondern einfach einen großen Haufen zu machen und alle Papiertüten auf einen Haufen zu schmeißen. Da war das ein gigantisch großer Müllhaufen, den man gesehen hat, den so 2000, ich glaube damals 2500 Leute produzieren. Und da wurde einem erstmal bewusst, wie viel Müll man verhindern kann und indem man einfach nur mal normales Besteck verwenden kann. Und das habe ich dann in Italien, habe ich es gesehen. In Deutschland hatten wir es auch einmal, aber danach haben wir gesagt, okay, das machen wir nie wieder. Seitdem passiert das auch
nicht. Das waren die berühmten Papiertüten, das Essen in den Papiertüten.
Genau,
wir hatten ja dann in Nürnberg.
Das war in Nürnberg, genau. Das war dann irgendwie, da hat man einfach nicht drüber nachgedacht. Das war so unheimlich praktisch irgendwie und ich glaube, das wird einem auch erstmal bewusst, wenn man das wirklich mal so vor Ort
sieht. Ja, das ist was man, was ich in dem Interview auch so herausgehört habe, ist, oder was man generell als Lebenseinstellung sich mal hervorholen muss, ist, wenn man Dinge nicht ausprobiert und die irgendwie schief laufen, dann kann man nicht draus lernen.
Eben, klar.
Fehler sind dazu da, um daraus zu lernen. Da kann jetzt natürlich jeder kommen und auf Fehlern irgendwie rumhacken, aber am Ende nimmst du das trotzdem und machst es anders. Genau. Anders heißt jetzt nicht gleich besser oder schlechter, aber du probierst dann halt was anderes aus. Und das.
Ja, ich glaube, das sind manchmal auch einfach so Schlüsselerfahrungen. Also bei mir war es wirklich dann das WordCamp Wien, wo ich das gesehen habe irgendwie. Paris war auch nochmal so, da hat mich schon gewundert, dass sie nicht aus Wien gelernt haben irgendwie. Aber
die werden halt andere Sachen gelernt haben. Also ich fand das jetzt auch sehr, ich fand auch interessant, dass er jetzt nicht irgendwas, was krasses als Fehl gehabt hat, jetzt was jetzt besonders schiefgelaufen ist,
ja.
Sondern war halt, okay, das hat jetzt mit der Logistik nicht funktioniert, war jetzt aus meiner Sicht jetzt für mich jetzt persönlich nichts Dramatisches, aber ich meine, da kommst du schon ins Hageln, in den Stress, wenn dann Sachen fehlen, klar, aber
also ich meine, Logistik hat man
dann auch mal. Es hätte irgendwas anderes Krasses schief gehen können, ja. Oder ist vielleicht auch, was er uns nicht
verraten hat. Also mir ist es zumindest nicht aufgefallen, dass da irgendwas fehlte. Dann ist vielleicht dann eher den Sponsoren oder so aufgefallen. Vielleicht hätte es dann noch mehr Sachen gegeben. Aber eigentlich, ehrlich gesagt, dieser ganze Zweck muss ja eigentlich dann auch nicht unbedingt so in den Massen da sein, ja.
Weil ich fand auch, oder ich finde, wir sind ja immer noch, also es läuft ja quasi noch. Es kommt ja jetzt noch die zum Zeitpunkt jetzt, wo der Hörer uns hört, ist alles schon vorbei, aber wir sitzen jetzt hier und warten noch auf die Aftershow-Party mit den 80s.
Ja, die Closing Remarks, die laufen auch noch, die kommen auch bald noch. Jetzt
ja, ich glaube, wir verpassen das alles, aber anyway. was ich meine ist, was mir so, man sieht diese 75, also die Masse an Volontären mit den besonders auffälligen Was ist das, rosa?
Rosa T-Shirts? Das sind rosa T-Shirts.
Rosa
T-Shirts? Das ist ja echt richtig gelungen, die Farbe. Also, das ja. ist... Das, ich glaube, das ist der einzige Punkt, der da nicht mehr nachhaltig ist, weil die T-Shirts wird keiner mehr anziehen.
Doch, zum Malern.
Ja, es sind aber sehr, sehr wenig Leute, die sagen,
ja, aber
das ziehe ich nochmal an. Vielleicht, wie gesagt, zum Streichen zum Beispiel. Ne?
Aber worauf ich hinaus wollte, ist, man sieht halt die Masse der Volontäre, das, aber im Verhältnis zum Volontären fallen diese 3000 Besucher gar nicht auf. So,
finde ich. Ja, ich habe noch ein Foto gesehen auf Twitter, wo dann die Leute ihren Rundgang gemacht haben. Und allein dieser Rundgang mit den Volontären, also dieses Briefing, wo dann gesagt wurde, hier ist das, ja. das und so weiter. Das ist das Orientation Run, ist das, glaube ich. Und allein das ist schon ein kleines WordCamp, wenn man es überlegen, dass wir in Deutschland dann irgendwie dann da kleinere WordCamps mit 120, 150 Leuten zum Teil halt haben, das läuft hier halt jetzt an Volontären rum. Ne? Also das ist schon echt eine Masse. Also 3200 Leute sind echt auch schon, das ist schon. Ich habe Leute hier teilweise irgendwie jetzt schon einen Tag nicht mehr gesehen, obwohl ich den ganzen Tag auf dem WordCamp hin und her laufe.
Ja, mir kommt das so vor, als ob hier 200 sind, also gefühlt,
ja,
ne?
Ja, also das Ganze ist halt viel größer, das Ganze ist halt auch vor allen Dingen deutlich kommerzieller hier. Wir eigentlich ja auch schon wieder mal in der Messehalle sind und da sind wir dann auch gestern, wie gesagt, nochmal rumgelaufen.
Nee, an der Messehalle ist quasi Track 1 gleich dran.
Genau.
Da lief gestern die Q&A mit Matt Malenweg.
Ja.
Und da gab es ja dieses Ereignis, was unterschwellig mal erwähnt wurde auf der Safari, aber irgendwie nicht so richtig, wie jeder verstanden hat, glaube ich, was da tatsächlich passiert ist.
Du meinst die erste Frage von der Q&A?
Ja.
Also erstmal muss man sagen, also Matt war gestern dann da und hat einfach erstmal so eine kleine Zusammenfassung gemacht. Er hat erstmal so halt eben so erzählt, wo steht WordPress. Das sind eigentlich vom Prinzip her so die News von der letzten Woche, die wir hatten irgendwie.
Ja, der hat quasi den WordPress also und das WP Sofa gehört und dann hat er das einfach.
Ja, ja, genau,
das
genau.
Da hat er gedacht,
ach, Gendi, ich hatte mir jemand hier meine Agenda geschrieben genau.
Haben wir auch gerne gemacht.
Also ja, ist ja kein Problem, ist ja alles Open Source und so.
Ja.
Danach hat er noch ein bisschen erzählt, wo es dann noch mit WordPress hingeht und danach gab es dann die Q&A und dann war halt die erste Frage halt wirklich so massiv schon irgendwie, dass dann irgendwie jemand dann halt eine Frage gestellt hat, das ging so ein bisschen um Envato, dass da Leute halt eben dann ihre Themes veröffentlichen und damit der Geld verdienen und das Ganze dann halt eben die Community auch wieder vorangebracht hätte und das wäre wohl der Zwillingsbruder eigentlich so ein bisschen von Automatic beziehungsweise von WordPress.org und so nach dem Motto, die einen könnten nicht ohne das andere. Also er hörte gar nicht mehr auf zu erzählen irgendwie. Dann ging Kaspar dazwischen, muss man sagen, Kaspar, der ist halt dieses Jahr dann auch so, der hat dann diese FAQ begleitet und hat halt eben so den Moderator da gemacht, Kaspar Hübinger. Und er hat dann halt, ist dann halt dann dazwischen gegangen beim ersten Mal, als er gar nicht mehr aufhören hören wollte, diese, ich glaube, Frage zu stellen. Er sagt dann halt im Moment, pass auf, das ist jetzt gar keine Frage mehr, das ist schon mit einem Blogbeitrag, würdest du bitte deine Frage stellen. Und und dann fing er halt wieder an, bis er ihn wieder unterbrochen hat und dann hat Matt dann irgendwann mal antworten können und das war einfach eine ganz komische Situation irgendwie. Nach einer Zeit war der Matt fertig und dann fing er wieder von vorne an und dann musste dann Kaspar wieder dazwischen gehen und dann halt eben dann da nochmal dann ihn dann zurechtweisen und sagen, pass auf mal, das ist die Veranstaltung, das ist nicht in Ordnung, die Veranstaltung ist halt nicht nur deine Veranstaltung, ist jetzt nicht nur dein Mikrofon, irgendwie lass die anderen bitte auch machen. Ja. Wir haben nur begrenzt Zeit, also gib den anderen auch ein bisschen Zeit. Das war halt eine blöde Situation.
Ist halt, wie Michaela auf der Safari schon sagt, da war jemand sehr unzufrieden. Aber wir, es gibt das auch auf YouTube, jeder kann sich das angucken. Ne? Das ist so ein 7-Stunden-Stream. Irgendwo bei Stunde 4 geht die Q&A los.
Ja.
Oder die Matt Mullenweg-Session.
Ja.
Und kurz gleich am Anfang, so bei Stunde 4, Minute 5, kommt die Frage. Und dann kann man sich das gerne nochmal anhören. Wir verweisen da.
Ja, also es war eine komische Situation. Irgendwie die Leute waren auch, glaube ich, froh. Also
ja, was haben wir denn noch? Wir haben doch noch gesagt, wir haben noch mehr Interviews in der letzten Folge. Haben wir nicht mal irgendwann gesagt, dass hier Handys und irgendwelche Geräusche ausgeschaltet werden?
Ja, ich hatte das ja auch irgendwie. Ich habe ja so ein tolles Programm irgendwie, ne? Das
Stummschalten.
Sowas auch verhindern soll. Das funktioniert aber nicht so doll. Also das hieß dann, Muzzle heißt das, genau. Aber es hat das jetzt nicht verhindert.
Okay. Also wir haben ja noch, wir sind ja oft nicht nur da am Rumkaspern gewesen auf der Safari und haben da versucht, ernsthafte Informationen für den, oder wir haben das quasi zu audiovisualisieren, wie so eine Messe auf der WordCamp Europa aussieht, sondern wir haben da ja auch tatsächlich mit so Menschen, die uns persönlich interessant erschienen, Gespräche genau. geführt. Ne? Da, unter anderem war das.
Wir haben unter anderem, als allererstes haben wir mit BigCommerce gesprochen. Ne? Und das war, also ja. BigCommerce kannte ich noch nicht, die standen gegenüber von WooCommerce.
Ja, direkt gegenüber. Kurzer Hinweis, die Interviews sind, glaube ich, alle auf Englisch, ne?
Genau, die Interviews sind natürlich alle auf Englisch, weil die Leute halt eben beim WordCamp Europe halt eben dann nicht alle Deutsch sprechen können. Ja, genau, also würde ich euch bitten.
Ich würde sagen, das kommt jetzt hier einfach an dieser Stelle und wenn das zu Ende ist, dann können wir ja nochmal kurz auf Deutsch zusammenfassen, was er da eigentlich von sich gegeben hat.
Hört einfach mal zu.
Has it something to do with WooCommerce?
Not directly, no.
What means no directly?
It's a competitor to WooCommerce.
Ah, really? There is one.
we are an e-commerce platform that has a really powerful e-commerce engine, and what we've done is we've connected to the WordPress front end using our plugin. So BigCommerce for WordPress plugin allows you to take all the pre-integrated gateways and tax calculations and shipping integrations that we have so that you can manage your products in a real e-commerce platform and push that data through the API to your WordPress front end and massage that, manage that however you like within the WordPress front end environment.
Something like a cloud hosted environment or...
So we're only hosting the back end of it for you. Yeah. WordPress is still going to be hosted with one of your hosting providers. So you can make a fully hosted website with BigCommerce if you like. But here we're presenting an alternative way for merchants that want to stay on WordPress, that are content first, that selling products is a secondary thought to that, right? They're at scale, they're running into issues with the traditional options that were available in WordPress, and they want to have the ability of scaling and not having to have everything on a single database of WordPress.
Okay, where do you store your data?
In the BigCommerce database. So we're only caching the product inventory and category information within the WordPress environment so that you can interact with it. We're sending cart information over to WordPress as well, and checkout happens on an embedded checkout within WordPress as well. As you get orders, instead of saving the orders, transactional information, and customer information, we're going to send that through the API back into the BigCommerce platform on the back end, our back end, so that order management can happen within that environment. Or if you're more sophisticated and have like an ERP system, you can use our connections to those systems and send it out for fulfillment.
Okay. And in which country is this data stored?
So BigCommerce was founded in Sydney, Australia. We're headquartered in Austin, Texas, and we have offices around the globe. So we have offices in the US, London, UK, Singapore, Ukraine, and Sydney, I already said.
And your servers are based in, where are the servers, in which country?
Good question. We're hosted on the Google Cloud infrastructure. Okay. Our physical servers are in the US. However, we're protected under the Swiss-US shield. So we don't have to have our servers for GDPR in the European countries, but we give you full access to the data if you need to remove anything, if you need to modify any of the data, you have full control over the database.
Okay, and how aware are you about the especially European or German rules about selling products via a platform which stores the data in other countries?
We're protected under the Swiss-US shield regulations and compliance. So because of that, we're okay and we don't have to have physical servers in the EU. However, if it comes down to it and if the EU decides that we must have servers in the EU and the US, the Swiss-US shield is not supporting us anymore, at that point, because we're on Google Cloud, it will be easy for us to spin up servers in the EU, in the EU environment.
As I know, there are a lot of plugins which are helping WooCommerce to work on the German market, for example. Yeah. Do you have some special things which are allowing to use your product in Germany? Because we have some things like some checks you have to make additional to which is another thing like in the US.
Yeah. So. It's a different platform than you're used to with Woo. So with Woo, you need 10, 20 different plugins for, you know, the website to function the way that you want it to function. With us, a lot of those things are already built, like payments, like shipping calculators, like tax and others. When it comes to checkboxes and taking inputs as part of the customer journey, we have a lot of that native built out. So instead of getting a plugin for that, you can create form fields within the account signup form or within the shipping addresses environment or even on the product pages. If it's special to the product that you're taking information on, you can create those values that the customer has to enter in before that cart, that item can be purchased.
So, ja, war ja sehr interessant, ne? Big E-Commerce. Hast du verstanden, was es ist?
Ja, also, ich habe ja, das hat ja ein bisschen schwierig von ihm rauszubekommen, wo jetzt die Daten eigentlich landen irgendwie, wenn ich das benutze. Also, die bezeichnen sich ja selber als Konkurrenz zu WooCommerce, aber ja, also
ja, es, aber es nicht, ist, nee, das ist
Software as a Service.
Das ist, ja, ist genau, es ist ein Software as a Service, so habe ich es verstanden. Ne? Ja. Ich habe ja diesen Flyer da genommen mit Become a Partner. Oh nee, wollen wir nicht.
Also, ich möchte nicht, dass meine Daten irgendwie, wenn ich einen Shop-Betreiber halt irgendwie auf amerikanischen Servern liegen, bei Google oder so.
Aber der hatte gesagt, du hast das falsch verstanden. Also der hat ja mehrere Sachen erzählt. Zum einen hat er erzählt, also ich habe es so verstanden, dass das Big E-Commerce wie so eine Middleware ist, dass du quasi auf der einen Seite dein WordPress hast mit irgendwelchen Inhalten, ob das jetzt WooCommerce, ich glaube es war WooCommerce, wo die sich so ein bisschen dranhängen. Ganz habe ich es nicht verstanden, müsste man vielleicht nochmal... Also
mit WooCommerce arbeiten nicht, das ist eine Konkurrenz.
Ja, aber die haben halt in WordPress haben die eine Schnittstelle, wo du quasi Daten reingeben kannst und rausholen kannst und die werden an Big E-Commerce geschickt. Das ist halt ein dezentraler Dienst, as Service, as a Service. Und dann gibt es halt die andere Stelle, die du als Händler zum Beispiel hast, nämlich deine Warenwirtschaft. Das könnte ein was auch immer für ein System sein, SAP, keine Ahnung, irgend so ein System. Und das Warenwirtschaftssystem schickt es wiederum an Big E-Commerce und das macht dann da irgendwelche fancy Sachen mit. So habe ich es verstanden. Ja.
Ganz also für mich ist aber trotzdem keine
genau, kein Ersatz. Es kostet wohl Geld. Die Server sind Cloud, Google Cloud hosted. Also könnte sein, die Compliance hat er ja gesagt, dass die amerikanisch sind und die sich, wenn dann der Markt dafür benötigt wird, sich irgendwie wohl öffnen will. Keine Ahnung, schaut es euch einfach an, Big E-Commerce. Wir haben da jetzt keine, wir haben da doch, du hast ein T-Shirt mitgenommen, ne?
Nee, habe ich nicht.
Ich habe das mit. Nee,
wir hatten
das.
Du hast eins mitgenommen, ja.
Ja, aber das ist so werblich, das habe ich irgendjemand anders gegeben. Also, wir haben da jetzt nichts für bekommen. Dann. Nicht mal einen Apfel oder ein Ei.
Nein, die haben es nicht gesponsert. Aber deshalb gibt es ja auch so eine tolle Bewertung. Nein, Quatsch.
Hallo und herzlich willkommen zum WP Sofa, ein WordPress-Podcast.
Ja.
Ja, der Roadcaster hat es mir getan. Du musst.
Was haben wir noch? Wir hatten, wir sind ja dann weitergelaufen, ne? Quer rüber zu Google, wo wir das grandiose Interview mit dem Felix hatten. Das haben wir aber in der Safari drin gelassen.
Ja, das war sehr gut. Das Interview war auch sehr, 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 sehr short. Also deshalb, wir haben mit dem Felix demnächst immer nochmal eine Sendung.
Genau,
also,
das haben wir ja gesagt. Der macht
genau.
Und dann ging es weiter. Ich muss kurz das nochmal visuell in meinem Kopf durchlaufen. Dann ging es weiter um die Ecke. Dann ging es da durch zu WP Engine. Dann stand da 1&1 Plesk. Dann sind wir da rumgelaufen zu GoDaddy, wo du dir dein Maler-T-Shirt geholt hast. PayPal kam dann noch. Und dann sind wir irgendwann bei
Redbox ist auch noch vorbei.
Ja, bei Redbox, aber die hatten jetzt nicht so das Interesse mit uns, aber egal.
Doch hatten sie schon.
Aber die waren beschäftigt.
Vorbeigelaufen.
Ja, die waren beschäftigt. Also die waren im Gespräch mit 1&1 Redbox, haben sich quasi untereinander connected und da Dinge gemacht, die wir wahrscheinlich nie erfahren. Aber egal, wir sind dann weiter zu Local by Flywheel gewandert.
Genau, die waren auf der Rückseite von Redboxes, da hatten die auch einen kleinen Stand und da haben wir uns mal ein bisschen unterhalten halt eben, was da in Zukunft mit dem Local passiert.
Ja, der hat uns auch, glaube ich, erzählt, was es ist, oder?
Er hat uns erzählt, was dann in Zukunft damit passieren würde. Ja,
ich
genau. Muss
auch zugeben, ich habe mich umgedreht und mit einem anderen Stand beschäftigt, während du mit dem das Interview geführt hast. Deswegen kann ich jetzt gar nicht so viel erzählen, aber hört einfach mal rein.
Genau.
We're sitting here talking to you. No, I'm here with Local by Flywheel, which is an offline development platform that allows you to host a WordPress site directly on your computer for super fast editing.
Okay.
Yeah.
And you have a very cool tool.
A very what?
A very cool tool, which is called Local, I heard.
Yeah, definitely. Yeah, Local. It's made it a lot easier for developers to work offline. There's other tools out there that, you know, require command line and other things like that. And one of the things I love about Local is how turnkey it is. Just the fact that, you know, anyone can one-click download it and spin up a WordPress site, hot swap PHP versions, and not have to worry about messing with the command line or config files.
What's that? Okay, I've seen you have 3 plugins. Or do we have more plugins? Add-ons. Add-ons.
Yeah, yep. So we have 4 add-ons. We have one that integrates with Xdebug. We have a notes add-on, so you can leave notes in line within local. We have a volumes add-on for Docker volume mounts. And then I'm missing one. We have another one, stats, so you can see like how much RAM and CPU your sites are using. We also announced at WordCamp US last year the local dev fund, which we've sort of rebranded into local lab. It's a grant program. There's $1 million in the fund for 3 or 4 years. And so we'll be extending $10,000 grants to developers to build add-ons for local. So we're talking with people right now to build like a GitHub add-on, so you can create a new site directly from a GitHub repo, or push-pull from WP Engine, other things like that, to expand the workflow capabilities of local.
Are there any people building plugins? Because I've only seen these 3 plugins, so I wondered a bit, where are these other plugins?
Yeah, so just to differentiate language, so like there's WordPress plugins and there's local add-ons, and there are...
I'm sorry.
Oh, no worries. They're just like WordPress plugins are typically like PHP and other stuff, and local's an Electron app that's written in React. So so Clay Griffiths, who's the lead engineer on local, has built a lot of them, and then Nate Finch at the Digital Ring, which is an agency, and then a couple other developers that we're talking with right now are actively building add-ons. We're also we're partnering with toyboxsystems.com, which is a visual annotation and markup tool for websites. We're partnering with them to upgrade live links in local. So with local, you can enable live links, which creates an ngrok connection to your local site. And so we're working with Toybox that you can send that URL to anyone and instantly give visual feedback that's anchored to text or an image on your site.
Okay, are there coming any add-ons in future which we don't know yet?
So I mentioned the Toybox one, GitHub, the add-on, that add-on's coming. We're working with someone on a WP Engine Connect add-on. A couple other fun launches that are happening, though. On June 22nd, so tomorrow at WordCamp Europe, we'll be releasing local version 5, which we're calling Lightning. And that completely rips out virtualization from local altogether. And we're doing that to dramatically improve the installation rates we see. A lot of people run into performance and fatal installation errors because local currently relies on VirtualBox. So we're really excited to rip all that out and make it just a much faster process. The sort of phrase we're using is local will launch in 3 seconds instead of 3 minutes. So we're super excited about that. We're also introducing Linux support this summer for the first time, so you can run local on Linux machines. And we're also launching Local Pro, which is a paid offering for Flywheel customers that are individuals later in July.
Okay, thank you.
Thank you so much.
So, ich habe, wie gesagt, gerade eben am Anfang habe ich gesagt, ich habe nicht zugehört, deswegen ist das jetzt dein Part, da irgendwie eine Zusammenfassung zu bringen. Ja, was ist Local Flywheel?
Local by Flywheel, das ist... das ist einfach... erstmal muss man sagen, Flywheel ist eigentlich ein Hoster. Die hosten WordPress-Seiten unter anderem und eigentlich hauptsächlich. Und die haben halt eine Software programmiert, mit der man dann die Seite lokal bei sich auf dem Rechner entwickeln kann und dann einfach auf Flywheel raufschieben kann. Sodass das halt eben möglichst einfacher Workflow ist. Dann man drückt man auf eine Taste, dann veröffentlicht man, und solange man nicht veröffentlicht hat, hat man das halt nur auf dem Rechner. Das Gute ist halt eben, ich kann das auch so nutzen, ohne Flywheel zu nutzen, indem ich halt eben, ich habe diese ganzen Sachen dann lokal, muss die dann halt manuell irgendwo hin rüber kopieren, aber ich habe halt eben so noch ganz schöne Vorteile, wie beispielsweise, dass ich dann die Seite zum Beispiel exportieren kann, dann wenn ich die exportiere, macht er mir aus der Datenbank und aus allen Dateien eine ZIP-Datei und die Datei kann ich dann bei mir auf dem Rechner ablegen und dann halt irgendwen schicken, der auch dieses Local bei Flywheel installiert hat, und der kann das dann einfach wieder importieren und hat dann auch dann die Seite direkt wieder bei sich laufen. Das ist eine Sache, die wirklich sehr schön funktioniert. Und die andere Sache ist halt beispielsweise, dass ich einen Link habe, einen Veröffentlichungslink habe, und den kann ich dann an jemanden schicken. Also ich habe unten irgendwie in dem Local by Flywheel so einen Link, den ich anklicken kann. Dann kommt irgend so eine URL, die generiert wird.
Der Hörer sieht übrigens nicht, dass du hier irgendwelche Gestiken machst mit deinen
Fingern. Ich weiß, aber ich mache das trotzdem gerne. Ach so. die dann generiert wird. Und die URL, die kann ich dann jemanden schicken, und jemand von außen kann sich das angucken, ohne dass ich jetzt groß irgendwas in meinem Netzwerk umkonfigurieren muss.
Also aber du musst dir von Flywheel eine Software auf deinem Rechner installieren?
Genau.
Wie Docker?
Das, Ja, da ist sogar tatsächlich Docker drin. Also das
wahrscheinlich ist das ganze System basierend auf Docker, oder? Also du kannst es ja auch nutzen, um dir eine lokale Entwicklungsumgebung aus verschiedenen Komponenten, Containern zusammenzubauen?
Ja, also falsch verstanden. Ja, du hast vom Prinzip her hast du halt einfach, da läuft, also wie das jetzt haargenau läuft, also kann ich das nicht sagen. Also ich kann sagen, dass es liegt halt eben die VirtualBox drunter. Die wird halt installiert, wenn das erste Mal, wenn es nicht installiert ist. Ja,
dann ist es nicht mehr Docker.
Doch, Docker läuft dann auf doch, der, auf der virtualisierten Umgebung.
Müssen wir jetzt so weit ausholen?
Genau, aber
wir haben ja noch ein Interview, sonst wird...
Ja, ja, klar, genau, aber das läuft halt eben, Docker läuft auf dieser virtuellen Umgebung und da ist dieses ganze System von denen da drüber gelegt und das macht es sogar vom System her sogar mal relativ interessant. Aber das Gute ist einfach, dass es sehr einfach zu bedienen ist, auch selbst für Laien, die müssen sich nicht großartig mit Konfiguration beschäftigen.
Also,
ich kann auch einfach alles mal einstellen, per PHP-Version und so weiter.
Fassen wir kurz zusammen. Das ist quasi das, was wir von früher kennen, in MAMP, LAMP, nur viel einfacher mit einem Service von einem Dritten, ja, den du dir lokal genau, irgendwie zusammenbasteln
kannst. Mit einem Museum, auch mit modernen
Systemen. Und dann kannst du das noch scheren. Ja, okay.
That's genau.
It. Local by Flavio. Haben wir da was gekriegt?
Was gekriegt?
Ja.
Nein, von denen auch nicht. Da sind wir also auch aus der Nummer. Also kriegen wir kein Geld für.
Schade.
Schrecklich, ne?
Ja. ja, dann.
Ja, sind wir noch weitergegangen und dann irgendwann kam auch nochmal ganz, 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 ganz
groß. Wir sind weiter. Dann stand da, war da der Pentium. Wie heißen die?
Pentium?
Pentium. Pentium stand.
Ne? Genau, das sind die mit und, den Aufzügen.
Ja, genau, die. Furchtbar. dann war gleich dahinter noch der Jetpack-Stand. Jetpack ist halt das WordPress-Plugin von Automatic Direct, was so eine eierlegende Wollmilchsau ist, ne? Wo wir dann in der Safari haben wir da auch diese lustigen Ladekabel gefunden und die haben mich nicht an die Wand malen lassen. Ich bin da immer noch nicht, ich werde da nicht fertig drüber.
Das ich immer noch nicht, heute auch ja, nicht.
Also nur nochmal für den Hörer, ne? Jetpack hatte am Stand eine Wand, die war weiß und da waren halt künstlerisch hinterlassene kurze Statements, make not war, sondern make WordPress oder so ein Quatsch, ne? Und das war halt so ein bisschen dran gemalt und da waren auch noch irgendwie Klebezettelchen und ich habe mir gedacht, naja, könnte ich ja irgendwie mal listen to WP Sofa.
Du bist den
dran malen. Ich habe schon einen Stift gefunden, aber der war irgendwie eingepackt und dann habe ich den nicht aufgekriegt und dann habe ich einen anderen Stift gefunden und dann kam sofort einer angerannt. No, no, no.
Warst du denn nicht künstlerisch genug?
Ich konnte ja gar nicht anfangen und meine künstlerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Da hat er sofort gesagt, nee, nicht hier dran malen, aber du kannst so einen Klebezettel haben und da irgendwas draufschreiben.
Was für ein Klebezettel?
Ja, weiß ich nicht, so ein Klebezettel, das war voll dumm.
Okay, das war die Zeit, wo du verschwunden bist.
Ja, ne? Wo du mich gesucht hast. Ja, wo ist er denn jetzt?
Wo ist der denn da?
Und dann sind wir weitergegangen zu gegenüber, war dann dieses Punkt-Me-Ding, ne? Das hatten wir ja auch in der Safari-Folge drin.
Genau.
Und dann kam da noch Yoast, nee, GoDaddy um die Ecke mit den komischen Gesichtern-Dings mit einem MacBook. Hast du da mitgemacht?
Ich habe da nicht mitgemacht. Du hast gesagt, wir gehen jetzt ganz schnell weiter.
Okay, dann kam EasyWP.
Ja.
Das ist auch ein Hoster.
Ein Hoster, ja.
Ein Hoster.
Ja.
Dann hat man irgendwie schon wieder Yoast. Die hatten irgendwie zwei. Warum hatte Yoast zwei Stände? Das habe ich nicht verstanden. Einfach
das
nur.
Das haben wir gestern schon nicht verstanden. Nein.
Einfach nur um.
Ja, aber einfach, weil man einfach dann.
Weil man es kann.
Weil
kann, ja.
Okay. Man einfach, dann wird man besser gesehen, dann rennt man nicht dran
und
vorbei.
Und dann kam ja die geheimnisvolle Frage: Was ist eigentlich hinter dem Sideground-Stand?
Ach so, ja, genau. Was ist hinter dem? Du bist ja erstmal davon ausgegangen, dass das nichts.
Nichts. Was kommt denn bitte hinter Sideground?
Nichts Wichtiges.
Sideground, der Hoster überhaupt, da kommt doch nicht dahinter.
Nee, kam aber.
Kam aber, ja.
Ja?
Amazon Light Sale. Ich muss. Also, wer da jetzt sich seiner Fantasie freien Lauf lassen möchte, ohne die sich von mir beeinflussen zu lassen, der drückt hier Stopp und hört nochmal meine Ausführungen zu der theoretischen Erörterung des Logos, was Light Sale sein könnte, nämlich die Zerstörung des Internets. Aber wir haben ja tatsächlich auch da mit jemandem gesprochen und der uns dann erklärt hat, was das eigentlich ist, ne?
Genau. Und dann haben wir uns das mal erklären lassen von ihm.
Amazon Light Sale is a service that lets you run AWS services in an easier way. So we are part of AWS. But we've taken things like compute instances, databases, DNS, and load balancers and simplified them so people who aren't experts in cloud can take advantage of the cloud. So you be an expert in WordPress, we'll make the cloud easy enough for anybody to use.
Sounds very practical.
What's that?
That sounds very practical. And you're working together with Plesk? Or?
So we have a number of blueprints is what we call them. And that is a pre-configured instance where you say, I want to launch a piece of software. So WordPress or Plesk. So Plesk is one of the pieces of software that we can launch. We've also worked with them in the past. We were at WordCamp in the US with them last year, shared a booth with them. So they're a good partner of ours, yes.
Are there other partners?
Yeah, so we have WordPress, we have Joomla, we have Drupal, we have development stacks like LAMP, Mean, Node.js. So all of those are available pre-configured. The other thing that makes it really powerful is you can deploy an instance that is just an operating system. So we have 7 or 8 distributions of Linux, so that if you say, well, I don't like the way that you configured WordPress on our blueprint, you can just do your custom one and then use that in the future.
Is this similar to normal WordPress hosting? To normal hosting, or how do I configure this? I just book a package, or is this?
So when you deploy your instance, yeah, you say what you want to run. I want to run WordPress, and yeah, so we use an image from Bitnami. Yeah. And when the instance comes up, WordPress is already installed and configured for you. You would treat it like any other WordPress instance you've ever worked on. There's nothing special about it from that perspective. Super easy to just jump into WP Admin and do your work.
Okay, and how much does it cost?
It starts at $3.50 US for a half a gig of RAM, 1 virtual CPU, 20 gigs of disk, and 1 terabyte of transfer. And it goes up, the next one is $5, $10, and it goes all the way up to $160 for, I believe it's 32 gigs of RAM, 8 vCPUs, something like 600 gigs of disk, and 7 terabytes of transfer. So you can get really a pretty big server.
It's scaling.
It's scalable, yeah.
Okay.
All right.
Okay, where can I reach this?
You can get more information at aws.amazon.com/lightsail.
Okay, thank you for that.
Yeah.
So, bye-bye.
Adios.
Ja. Was ist es jetzt?
Ein Hoster.
Noch ein Hoster.
Noch ein Hoster.
Aber ist doch nicht einfach nur ein Hoster.
Nee, also ich meine, das Coole ist ja eigentlich, also die AWS ist halt nicht einfach zu nutzen. So halt eben nicht für, also wenn man nicht gerade jemand ist, der halt im technischen Bereich unterwegs ist. Und AWS ist halt eben
AWS ist Skalierung.
Also das
Amazon Web Servers.
Web Service heißt es,
ja,
genau.
Amazon's Web Service.
Genau. Und es ist für Laien halt nicht einfach zu nutzen. Das Gute da an der ganzen Sache ist aber halt eben, AWS ist halt eben dazu da, dass man unheimlich gut skalieren kann. Das heißt also, wenn ich jetzt beispielsweise eine Webseite habe, die eventuell morgen zigtausende Anfragen haben könnte, weil da irgendwas drüber im Fernsehen läuft. Dann ist halt schwierig, wenn ich dann irgendwie gerade so zu Hause mein kleines 5 Euro 1-in-1 Paket habe. Bei manchen anderen Hostern wird es aber auch schwierig, auch die, wenn man da gleich einen ganzen Server stehen hat, je nachdem, was man da halt eben erwartet an Traffic auf der Seite. Da geht dann halt einfach der Server in die Knie. Ist halt auch nur ein Rechner. Und der kann auch nur bedingt viele Anfragen halt eben verwalten. Und bei Amazon ist das halt eben so, dass sie halt eben die Cloud haben. Das wird halt eben, die Last wird verteilt auf viele, viele Rechner. Und das ist halt eben extrem skalierbar bei Amazon. Und wie gesagt, wenn man da nicht so die Ahnung von hat, wenn man dann halt eben nicht so die Ahnung von Technik hat, dann wird das halt schwierig mit AWS. Und dieses Lightsail, das ist vom Prinzip her eigentlich die Möglichkeit, das Ganze auch für Leute anzubieten, die jetzt da technisch nicht so weit drin stecken, ohne dann gleich ein komplettes Technikteam für zu beschäftigen. Also weil sie den Leuten da ein Stück weit entgegenkommen.
Ja, das liegt auch in der Natur der Software, dass die eben für die breite Masse nutzbar ist. Also
eben.
Man muss jetzt keine besonderen Skills haben, um eben im WordPress einzusteigen. Man kann mega krasse DevOps-Skills haben, um WordPress für sich zu nutzen, muss man aber nicht. Und deswegen sind halt solche Services, haben die eine Berechtigung.
Genau.
Ja, das war dann auch schon der Rundgang, ne?
Genau, das war der Rundgang. Das waren mal unsere Interviews, die wir auch gemacht haben, die wir gestern ja extra schön rausgeschnitten haben, damit wir heute noch paar schöne Sachen zusammenbringen können.
Damit das auch vernünftiger aneinander passt. Also,
genau.
Man muss ja auch mal.
Ja.
Ja.
Ja, heute Abend ist dann noch die Afterparty. Ich habe gehört, es wird eine 80er-Jahre-Party irgendwie.
Gehst du da hin?
Ich werde mir das sicherlich mal angucken, natürlich. Also ich meine, es wurde wieder irgendwie dazu aufgerufen, sich dann 80er-Jahre-mäßig zu verkleiden, aber ich kriege sowas immer erst mit, wenn ich auf dem Weg zu irgendwas, zu solchen Veranstaltungen bin. Vielleicht will ich es auch erst mitbekommen, wenn ich auf dem Weg bin. Ich gucke mir die E-Mails grundsätzlich vorher nicht an.
Okay.
Ja, ich mag diese ganze Verkleiderei nicht. Ich bin da kein Freund von.
Ich drehe einfach die Mütze um.
Dann bist du voll alt, voll 80s auf jeden Fall. Wenn du noch die Hose irgendwie auf links trägst, irgendwie damals Criss Cross oder so, dann bist du voll in den 90ern.
Ich krempel die ein Stück hoch.
Oh, das ist doch eine coole Idee.
Ja.
Hochkrempeln, ja.
Hochkrempeln.
Definitiv. Sonst noch irgendwas?
Ne, keine Ahnung. Sonnenbrille.
Oh, eine schöne schwarze Sonnenbrille wäre natürlich. Ja. Wunderbar. Sehr cool. Ja, und dann ist das Ganze heute Abend nach der Party auch gelaufen und morgen früh geht's für mich nach Hause.
Ach so, ich dachte, du bleibst hier.
Nein, ich bleibe nicht hier. Ich werde relativ zeitig nach Hause fahren mit der Bahn und ja. Dann werde ich dann morgen Nachmittag dann wieder zu Hause verbringen.
Ja.
Ja.
Und nun? Was machen wir jetzt mit der angefangenen Folge?
Mit der angefangenen Folge... ich würde sagen,
ich komme nie wieder in die Gelegenheit, hier auf deinem Ding
Tasten. Doch, sicher. Ich komme irgendwann, komme ich mal in.
Hallo und herzlich willkommen zum DP Sofa, ein WordPress-Podcast.
Toll. Ja, du kannst dann natürlich auch, eigentlich solltest du diese Tasse hier drücken. Das geht aber nicht. Dann bekommst du Applaus, du kannst auch beenden. So. Dann hast du ja, das Applaus auch wieder vorbei.
Wir müssen das jetzt auch nicht künstlich in die Länge ziehen, nur weil wir hier gerade Spaß haben.
Nein, ich würde sagen, wir bedanken uns bei unseren Zuhörern, die jetzt so lange dabei waren, die mit den ganzen Interviews und so weiter.
Ja, folgt uns auf Spotify, iTunes, YouTube, Twitter.
Genau, Facebook. Bei Twitter unter wp-sofa. Bei
ja, überall wp-sofa einfach suchen, das wird dann schon.
Ja, das stimmt eigentlich auch schon wieder. Ja, das
müssen wir jetzt nicht so kompliziert machen. So, damit beenden wir diese Folge. Es hat mir ein sehr viel Spaß gemacht hier mit dir. Es
hat mir auch sehr viel Spaß gemacht mit dir. Dich auch mal zu sehen in einem Podcast war wunderschön.
Ja.
Alles klar.
Ebenso.
Wunderbar. Ich sag mal, schönen Tag noch.
Schönen Tag noch.
Macht's gut.
Das hier für die Hörer noch sagen, hier liegen Sticker von MakeWordPress.org mit. Ach, das sind die Badges von.
Den Teams, das sind die WP Core Teams.
Das sind die WP Core Badges, nein, wenn du da so ein Plugin oder irgendwas oder ein Theme auf WordPress.org veröffentlicht hast. Nee, in deinem Account, in deinem WordPress-Profil steht das. Ich habe den habe ich glaube ich auch.
Weißt du, was diese Core Teams sind? Das sind die Core Teams.
Das sind die Core Teams?
MakeWordPress.org
ist ja. Ach, das sind die Core Teams.
Plus ein.
Und was macht dieser mit den Regenbogen? Ist das auch ein Core-Team?
Das ist ein bunter Regen.
Das ist ein buntes Core-Team.
Wir sind sehr divers,
WordPress. Aber dieser eine Bogen ist sehr haptisch hier, ne? Das ist sehr schwer.
Guck mal hier. Okay, da. Ja. Schönen guten Tag.
Was tun morgen? Das ist aber hier unfair.
Wir wollten noch mal den Thomas grüßen.
Sehr geil. Hallo Thomas. Hi. Willkommen auf dem WCO.
Moin René, morgens.
Was ist das?
Jetzt ist Sticker.
Ich verstehe nicht sehr gut. Ich verstehe nichts Deutsch.
Your WordPress is so slow. Your WordPress is so slow. You need 2 caching plugins.
Oh my God.
Genial. Are you serious?
Serious.
Yo, the witch was away.
The witch was away, ja.
Yo.